Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit einer Spezialausgabe zum Thema Arbeit.
Sollte man ja so langsam mal drüber reden, denn allzu lange müssen wir ja vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Also zumindest, wenn es nach John Maynard Keynes geht.
Dem Wirtschaftswissenschaftler.
Genau.
Wieso? Was hat er gesagt?
Der hat 1930 einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Zu den ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder. Da hat er versucht, in die Zukunft zu blicken und er hat prophezeit, in 100 Jahren,
also 2030,
ist der Fortschritt wirtschaftlich und technisch so weit, dass wir alle nur noch 3 Stunden am Tag arbeiten müssen.
Ja.
Naja, ob das wirklich kommt, ist so die Frage, aber wäre schon nicht schlecht, ne?
Kommt drauf an, ist ja ein Unterschied, ob man nicht arbeiten muss oder nicht arbeiten kann.
Zum Beispiel, weil Maschinen die ganze Arbeit schon übernommen haben.
Es gibt tatsächlich Bereiche, in denen das schon ziemlich weit fortgeschritten ist.
Wir suchen allerdings erstmal nach dem Ursprung dieser Sache namens Arbeit.
Wir stellen einen ungewöhnlichen Beruf des 21. Jahrhunderts vor.
Und wir fragen uns, wo liegt die Zukunft der Arbeit? Ich bin Christian Möller.
Mein Name Max von Malotki. Herzlich willkommen zu Breitband.
30 seconds until minions. Spawn.
Breitband. Spezial heute mit einer Ausgabe zum Thema Arbeit. Und wir wollen erstmal über jemanden reden, der seinen Traumjob gefunden hat. Den hattest du kennengelernt.
Ich habe in einem Büro in Köln einen jungen Mann mit einem wirklich ungewöhnlichen Beruf getroffen. Jesse Lee, mittlerweile 17 Jahre alt, aber seinen Traum hat er schon viel länger.
It became a dream for me. I think I was around, I don't know, 12 or something. 13.
Ja, der wusste das ziemlich früh. Mit 12 oder 13 hat er angefangen, sein Ziel zu verfolgen. Und dieses Ziel hat letztlich dafür gesorgt, dass er aus seiner Heimat, aus Dänemark, weggegangen ist. In der kleinen Stadt, in der er gelebt hat, war es nämlich offensichtlich langweilig.
Was pretty boring. Like I just stayed inside and just played video games. That's all I wanted. So don't really miss anything from Denmark.
Warte mal, 17 Jahre alt und er hat nicht nur einfach einen Job. Wir reden hier von einer internationalen Karriere, oder?
Wir reden von einer internationalen Karriere von Dänemark nach Köln und nicht mal volljährig.
Du hast gesagt, du hast ihn in einem Büro getroffen. Hat er einen Bürojob?
Im Grunde ja. Er sitzt in der Regel mit einem Headset vor dem Computer an so einem Tisch in einer Bürogemeinschaft und zwischendurch hat er aber auch mal Außentermine.
Klingt abgesehen vom Alter jetzt ziemlich normal und auch nicht wirklich nach Traumjob, muss ich sagen.
Ja, das ist normal. Abgesehen davon, dass seine Bürogemeinschaft auch gleichzeitig eine Wohngemeinschaft ist.
Okay.
Da lebt er zusammen mit 4 Kollegen und Jesse lebt wirklich auch seinen Traum als Pro-Gamer.
Profizocker oder was?
Genau, Pro-Gamer oder Pro-Player, kann man auch sagen, haben die meisten wenigstens schon mal gehört. E-Sports heißt der Bereich und der hat mittlerweile auch weltweit Millionen von Fans. Ist jetzt kein Geheimnis mehr, Jesse ist ein Profi-Athlet am Rechner, spielt in der Top-Liga und verdient halt wirklich so seinen Lebensunterhalt.
Ach schön, was du abends so zu Hause machst, um zu relaxen, ein bisschen runterzukommen, das macht er als Beruf.
Er spielt tatsächlich professionell am Computer. Im Grunde hat er das vorhin schon kurz angedeutet, als er über Dänemark gesprochen hat.
It was pretty boring, like I just stayed inside and just played video games, that's all I wanted, so.
Das ist lustig. Wenn er sagt, er ist drin geblieben und hat Computerspiele gespielt, dann heißt das nicht, dass er seine Zeit totgeschlagen hat. Der hat seine Karriere vorbereitet.
Ich habe mich, seit ich 12 bin, auf meine Karriere vorbereitet. Ja. Verstehe, das ist natürlich aber auch wirklich ein Traumjob für viele Jungs in dem Alter.
Ach, das wäre schon stark. Deine Mutter kommt rein und möchte, dass du mit dem Zocken aufhörst und Essen kommst. Und du sagst nur, ich arbeite!
Ich arbeite, Mutter.
Welcome to Summoner's Rift.
Come on already.
Big targets are the best. There's more to aim at.
League of Legends heißt das, was er jetzt spielt. Im weitesten Sinne ist das ein Strategiespiel. Die Optik ist so comicartig, ziemlich eklektizistischer Themenmix. Also Fantasy-Magier gibt's da. Die treffen auf asiatische Ninjas, treffen auf Cowboys mit Gewehren in einem Wald. Und das ist quasi der Arbeitsplatz des Profiteams SK Gaming. Und Jesse alias Jesses ist einer der Neuzugänge. Der Kapitän stellt mal das Team vor.
Also wir haben jetzt 2 neue Dänen. Einmal Chester in der Mitte, ist 17, relativ jung, motiviert, frech. Ja, dann haben wir noch einen Svenskian und einen Jungle, auch aus Dänemark. Und dann haben wir noch Freddy in der Top-Lane. Er kommt aus in der Nähe von London. Engländer, ist ein guter Mann.
Guter Mann.
3 neue Spieler von 5, mehr als die Hälfte, ist aber auch eine ziemliche Veränderung. Also ich meine, wenn du in der Fußballnationalmannschaft mehr als die Hälfte der Spieler austauschen würdest, dann wäre aber in der Sportschau was los.
In der E-Sport-Szene ist dann auch was los, da wird das genauso betrachtet. Teams werden beurteilt, bevor sie gegeneinander antreten. Welche Spieler wurden eingekauft? Was haben die für Stärken? Was haben die für Schwächen? Und die Turniere werden live übertragen in der Electronic Sports League.
Welcome back, everybody. I'm joined here by
eine Moderatorin mit Gästen im Studio, die die Neuzugänge beurteilen. Jesse löst nämlich einen älteren Spieler ab. Der ist in der Szene sehr bekannt, hat viele Fans, Ocelot. Und wir sind jetzt hier beim ersten großen Turnier von SK Gaming in dieser neuen Zusammensetzung Ende November. Live vor Ort in einem großen Fernsehstudio mit so einer riesigen Zuschauertribüne. Das erste Mal wichtiges Spiel eben vor Live-Publikum.
A guy that's basically come into the SK lineup to fill Ocelot's boots, one of the probably the most known mid players there is in Europe. There's a lot of pressure on that guy's shoulders.
Ziemlich aufgeregt, ne? Aber wenn man sonst so einen Bürojob macht, dann ist so ein Außentermin natürlich auch wirklich ein Kontrast. Was sagt das Team dazu?
Bis jetzt haben die 5 eigentlich ganz gut harmoniert, spielen erst seit einem Monat zusammen, haben auch noch nie so richtig ein Spiel verloren. Der Kapitän Patrick Funke alias Nüff vor dem Match.
Also ich denke, wir sind das stärkere Team momentan. Wenn wir fokussiert spielen, dann gewinnen wir 2-0. Wenn wir Fehler machen, dann vielleicht 2-1. Also es kommt drauf an, wie wir spielen. Aber ich bin zuversichtlich.
Oh, Graspin Roos going out towards Jesus. Here comes Svenska from the backside. Manages to pick that one up. And there's a Crescendo coming in as well. So a Stranglethorn's going to knock Nip in the air. Jesus is right in the middle of them, but he will be picked off there by Kautard. And that is a 2-0 here. SK do manage to pick up the Dragon, but they've lost 2 men.
Ach, Drama, Drama, Drama. Wie in der richtigen Live-Sport-Berichterstattung, ne? Wie geht's aus?
Ja. Wie das immer so ist, wenn man sich sicher ist, dass man das in der Tasche hat.
Ach nee.
Doch am Ende verliert das Team von SK Gaming gegen die Copenhagen Wolves und zwar 0-2.
Ja, ich meine, der Spruch, man lernt am meisten aus Niederlagen, der ist wahr. Der bewahrheitet sich für uns jedes Mal, wenn wir das erleben. Und was ich den Teams auch gerne sage, ist, dass die größten Siege, die größten Triumphe eben meistens eine wahnsinnige Niederlage oder eben so einen negativen Moment vor sich hatten, weil man damit die Spannung aufbauen kann, um eben so eine Trophäe in die Höhe zu heben.
Das ist der Manager und Trainer Alex Müller.
Ja, und der verkauft da schon ziemlich souverän, muss man sagen. Ne?
Ja, der wäre jetzt auch kein Trainer, wenn er das Team nicht motivieren könnte und eben denen beibringen könnte, aus so einem tiefen Fall auch noch was zu ziehen, ne?
Das ist aber tatsächlich jetzt mal ein modernes Arbeitsverhältnis, das man nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Also ein 17 Jahre alter Pro-Gamer, der von Dänemark nach Deutschland gezogen ist, um da jetzt League of Legends zu spielen. Mhm. Eine Welt, die ich bisher so noch gar nicht wahrgenommen habe, muss ich sagen. Aber am spannendsten finde ich den Aspekt, dass sie wirklich zusammen wohnen.
In einer richtigen WG tatsächlich.
Ja, und da könnte man ja denken, kennt man von der Nationalmannschaft, aber ich glaube, die geht höchstens so ein paar Wochen zusammen ins Trainingslager. Ne?
Ja, das mit der WG ist eine interessante Geschichte, weil die Liga, in der die spielen bzw. sich wieder vorarbeiten wollen, diese Liga spielt während der Saison einmal pro Woche. Das heißt, die sind dann einmal pro Woche dran und die Spiele finden zurzeit immer in Köln statt und das gilt halt für alle europäischen Teams. Und darum wohnen nicht nur SK Gaming, sondern auch die meisten anderen Europa-Liga-Mannschaften tatsächlich in Köln. Und viele von denen haben WGs. Das Team Fnatic zum Beispiel hat eine 20-Zimmer-Wohnung in Troisdorf.
Nicht schlecht. Wohnen SK Gaming denn auch so voll da?
Nicht ganz. Im Herzen von Köln bekommt man dann doch nicht so ohne weiteres eine bezahlbare 20-Zimmer-Wohnung, aber dafür wohnen sie schön zentral in der Nähe vom Barbarossa-Platz.
Also jetzt hier ist erstmal der Flur, wenn wir reinkommen. Dann zur linken Seite haben wir das Klo und die Dusche.
Nach Damen und Herren getrennt, weil das hier mal irgendein Business-Ding war?
Ja, das ist eigentlich eher ein Bürogebäude. Aber dadurch, dass man dann halt hier auch eine gute Internetleitung kriegt und dann relativ im Zentrum ist es halt von der Lage her ziemlich gut für uns.
Andere Leute wünschen sich einen Balkon oder irgendwie so eine halbe Dachterrasse. Für euch ist wichtig eine gute Internetleitung.
Dann haben wir 5 Zimmer.
Mhm. Hier rechts wohnt wer?
Hier rechts ist Svenskians Zimmer. Mhm. Müssen jetzt nicht unbedingt reingehen, schläft wahrscheinlich noch.
Okay. 13 Uhr, ich meine, hey. Nachtarbeiter, ne?
Okay. Ja, wir haben es halt so gedacht, dass jeder ein eigenes Zimmer hat, ein bisschen Spielraum für sich selber hat, ein bisschen Privatsphäre, damit man sich nicht den ganzen Tag aufeinander hocken muss. Dann haben wir hier zur Linken unsere Küche. Wir haben keine Spülmaschine, also wir müssen noch von Hand spielen.
Ohne Scheiß?
Yep.
Aber boah, ey, bei 5 Leuten wäre es eigentlich Pflicht,
ja,
oder?
Das ist eigentlich so, was wir uns jetzt demnächst mal anschaffen sollten. Ja, wir haben eine Waschmaschine, halt Kühlschrank.
Können wir mal in den Kühlschrank gucken kurz? Oder ist das lebensgefährlich?
Lieber nicht.
Vielleicht nee, doch ein, ich bin Journalist.
Schau.
Ich mach mal auf.
Ach, es geht doch eigentlich.
Ja, wir hatten das letztens abgetaut, dann war hier eine kleine Überschwemmung. Aber ja, deswegen, wir werden jetzt wieder ein bisschen füllen. Okay, dann hier links ist Jesses Zimmer, er ist das kleinste. Ja, aber ist okay, also sind es nicht ganz so klein. Es sind, glaube ich, 16 Quadratmeter. Also kann man mit leben.
Okay, dann hier links?
Danach ist dann Candy Pandas Zimmer.
Können wir das vielleicht mal zusammen begutachten? Oder bist du noch nicht so ganz...
Ah, das ist nicht ganz aufgeräumt.
Aber hier ist nichts ganz aufgeräumt.
Stimmt, aber...
Na komm, zeig doch
mal. Das ist ein ganz normales Zimmer, wie man es so nennt. Wie man
es so kennt. Das ist viel zu bescheiden. Ich möchte jetzt noch ein paar Highlights hören.
Ich habe halt mir Gardinen geholt. Ich habe meine Musikanlage mitgebracht. Und halt nicht aufgeräumt.
Sowas wie ein Gemeinschaftswohnzimmer oder so habt ihr nicht?
Ja, das hätten wir gerne. Wir hatten eigentlich geplant, die Küche da mehr oder weniger zu benutzen, aber das war dann doch zu klein. Dann wollten wir doch lieber einen Tisch da haben, damit man auch was essen kann oder so. Und dann haben wir gesagt, dadurch, dass mein Zimmer das größte ist quasi, dann haben wir gesagt, ja, okay, wir spielen dann hier.
Ach, okay, du musst quasi alle beherbergen, oder was?
Ja, das ist manchmal ein bisschen nervig, dadurch, dass die auch alle lang spielen, aber man scheucht sie dann schon nachts raus, also wenn man schlafen will.
Ab wann sagst du so Schicht im Schacht?
Ja, zwischen 1 bis 3, kommt drauf an. Ich spiele auch manchmal ein bisschen länger, von daher kommt es drauf an, ob ich müde bin oder nicht.
Beschreib mal ein bisschen, wie sieht das gerade hier aus? Man sieht schon, Jesse ist vorne am Computer und ist ein bisschen am Trainieren.
Ja, wir haben an 2 Wänden, also Tische, wo wir dann noch die Computer haben. Dann haben wir noch den großen Bildschirm für die Replays. Kann man sich zeigen und anschauen, was man falsch gemacht hat.
Replays heißt, ihr guckt euch das Match nochmal an, euer Spiel.
Ja,
genau.
Ja, das ist halt eine Wiedergabe vom Spiel.
Dann hast du noch so ein bescheidenes Bett hier, so eine Lagerstatt.
Ja.
Also so ganz wahnsinnig privaten Flair kannst du deinem Raum jetzt nicht mitgeben?
Nee, momentan nicht so. Deswegen habe ich mich auch noch nicht so richtig eingerichtet, dass wir halt hier meistens noch spielen.
Also weiß ich jetzt nicht genau, ob das 16 Quadratmeter Zimmer, was Jesse als Neueinsteiger bekommen hat, nicht eigentlich das coolere ist.
Ja, wahrscheinlich ist es besser.
Das klingt aber nun wirklich wie eine ziemlich klassische Jungs-WG. Mit allen Pros und Kontras. Was sagen die Eltern von dem Jesse dazu?
Mit denen hat Jesse einen Deal gemacht. Er hat ihnen gesagt, Leute, alles was ich will, ist Profispieler werden.
And told them that all I wanted was gaming. So I quit school. I told them that I wanted to at least a year off to see if I could become pro and get a living out of it. And if I didn't, I would go back to school and quit gaming. But I did, so they're really happy for me.
Also ein Jahr runter von der Schule, gucken, ob das mit der Profikarriere klappt und sonst zurück und Abschluss machen.
Und er meinte auch, make a living out of it. Heißt das, die verdienen damit jetzt schon richtig Geld?
Oh, mittlerweile schon. Vor allen Dingen in dieser Liga. Die Wohnung wird denen ja gestellt von SK Gaming und die bezahlen denen auch quasi einen 4-stelligen Betrag.
Nicht schlecht.
Jedem monatlich. Genauer wollen sie da nicht werden. Und die Top-Liga, die wird zusätzlich noch gesponsert vom Spielehersteller selbst, also von den Machern von League of Legends. Und da verdient jeder Spieler monatlich zusätzlich 2.500 Euro.
So viel?
Das geht noch weiter. Das Preisgeld zum Beispiel, ja, von diesem Einsteigerturnier vorhin, das lag so bei rund 12.000 Euro. Wenn die gewinnen, wird das Geld im Team aufgeteilt. Klar, so ein bisschen geht ans Management.
Klar.
Und richtig spannend wird es erst beim Streaming.
Was ist in dem Zusammenhang jetzt Streaming?
Insbesondere wenn die Spieler Saisonpause haben, dann streamen die oder senden Spiele von sich live im Netz aus Spaß zur Show.
Also so außerhalb des Ligabetriebs für sich.
Privat, genau. Über solche Anbieter wie Twitch TV zum Beispiel, da siehst du deren Spiel, wie es auf ihrem Monitor erscheint und in der Ecke oben siehst du ein kleines Fensterchen von der Webcam. Hey,
what's up, guys? Also dauern denn die WG rein, oder was?
Ja, das zeigt meistens das Gesicht des Spielers, also wie der gerade an seinem Schreibtisch sitzt, der erklärt live, was er macht. Und ein Profispieler hat da live tausende Zuschauer. Und ab einer bestimmten Zahl von Leuten, die dir zuschauen, kannst du Werbung schalten und wirst an den Einnahmen beteiligt.
Das ist absolut ernst zu nehmen. Also ich würde mal so sagen, dass ein normaler Spieler irgendwo seine 500 bis 1000 Euro im Monat macht. Und das geht locker in den fünfstelligen Bereich hinein. Also ein Spieler, der viel streamt, der gute Zahlen hat, der wird so seine 10.000, 15.000 Euro schon im Monat nur über Streaming machen können.
10.000 bis 15.000 Euro nur über das Streaming. Jetzt klingt das wirklich nicht mehr so wie eine Jungs-WG, in der es keine Spülmaschine gibt.
Ja, das ist das Absurde. Wenn die dir erzählen, wie bei denen so ein Arbeitstag abläuft, dann würden viele erstmal denken, mein Gott, das sind junge Männer, die nichts auf die Reihe kriegen.
Man steht auf, dann geht man meistens duschen, als ich zumindest. Ja, ich meine, es gibt auch Leute, die abends duschen gehen, von daher. Ja, und dann guck mal, dass es zu essen kriegt, zu dem Frühstücken, halt meistens beim Bäcker unten oder so. Und ja, und dann fangen wir meistens um 1 Uhr an, dann spielt man ein bisschen, 3, 4, 5 Stunden, je nachdem wie lange. Und dann macht eine kleine Pause, redet darüber, wie es gelaufen ist, was man besser machen kann und so weiter.
Aber das ist genau der Punkt, ja?
Das drüber reden.
Drüber reden, analysieren, Profis trainieren halt, das sehen die meisten nicht. Du musst dich immer wieder in die Bereiche begeben, in denen du Schwächen hast, sonst spielst du da oben eben nicht mit, sagt Spielkollege Adrian Wübelmann alias Candy Panda.
Man kann das Spiel so spielen, einfach nur als Hobby spielen, man kann spielen und dann nichts lernen. Die Sache ist, man muss das so machen, dass man spielt und dabei lernt. Sich immer disziplinieren, dass man aus seinen Fehlern lernt und aus seinen Spielen lernt.
It really hurt me.
Because I wanted to go for their red as well. And then everyone was like, no. Was
too late.
What the hell? It was 120. We could have won it. They had fucking shit level 1.
Sprich, vergleich's mit dem Fußballer. Beckham wird sich sicherlich mit seinem Freistoßfuß öfter mal hingestellt haben und nach dem Training nochmal 20, 30 Bälle aufs Tor gezogen haben, an der statischen Mauer vorbei. Nichts anderes machen die Spieler auch.
Tja, Arbeit halt.
Du musst aufstehen und du musst spielen, auch wenn du keine Lust oder einen schlechten Tag hast. Wenn zum Beispiel klar ist, dass der Druck auf dich als den neuen Spieler sehr stark war und du bist derjenige, der zu großen Teilen dafür verantwortlich ist, dass dein Team keine 12.000 Euro gewonnen hat, auch dann.
Dann wird es in der Nachbesprechung ein bisschen lauter, so wie es sich eben angehört hat. Ne? Die modernen Gladiatoren, da klingt dann doch weder die Fußballerkarriere noch die Gamerkarriere so wirklich romantisch. Es ist eine merkwürdige Mischung aus unglaublichem Stress und Freizeit.
Es ist so ein bisschen oszillierend, irgendwo zwischen Spaß und Fleiß. Das muss man schon wollen. Du sitzt beim Training fast jeden Tag in so einem abgedunkelten Raum, damit die Monitore halt nicht spiegeln.
Mhm.
Fünf Menschen klicken und tippen frenetisch, was du aber nur gedämpft hörst.
Danny, Teamspeak.
Denn du trägst überwiegend deinen Kopfhörer.
Danny, Teamspeak.
Im Grunde sprichst du vom Sound her die ganze Zeit über Funk mit den Menschen, mit denen du eigentlich in einem Raum sitzt.
Es macht einem Spaß und man verdient damit sein Geld. Das ist jetzt nicht wie so ein Bürojob oder sowas. Und ja, deshalb ist das, glaube ich, ganz gut.
Naja, im Endeffekt sitzt du ja auch an einem Schreibtisch, an einem Rechner, ne?
Stimmt, aber... Ich glaube, das Spiel zu spielen ist doch mehr spaßig, als den ganzen Tag zu schreiben.
Oh mein Gott.
I got no time for games.
Breitband im Deutschlandradio, heute zum Thema Arbeit.
Ja, das fand ich interessant gerade, wie bei den Pro-Gamern alles ineinander übergeht. Also zum einen Arbeit und Freizeit. Ne? Was andere Leute in der Freizeit machen, ist deren Job. Und dann wohnen sie auch noch in ihrem Büro sozusagen, alle zusammen. Da frage ich mich dann schon, braucht man da nicht eine klarere Trennung?
Ich glaube, dass dahinter eine irrige Vorstellung steckt. Nämlich die Vorstellung, dass Arbeit und Leben zwei getrennte Welten, zwei getrennte Bereiche wären.
Das ist Thomas Waschek, Chefredakteur der Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Er hat ein Buch zum Thema Arbeit geschrieben und das hat den schönen, provokanten Titel Work-Life-Bullshit.
Ja, sehr schöne Anspielung auf den Begriff Work-Life-Balance, die wir ja alle prägen seit Jahren.
Genau, da geht es um Zeitmanagement und dass du dir eben mehr Zeit verschaffst fürs wahre Leben. Und dazu sagt er nun eben Unsinn.
Das ist die Vorstellung, dass wir uns in der Arbeit abmühen und abplagen, dass die Arbeit die Welt der lästigen Notwendigkeit ist, während andererseits das wahre Leben, die wahre Selbstentfaltung erst nach Feierabend beginnt. Und diese Vorstellung halte ich für falsch. Ich glaube, wir sollten Arbeit und Leben nicht als getrennte Bereiche sehen, sondern als eine Einheit, als integrale Teile unseres Lebens, die zusammengehören.
Gibt es eigentlich einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, da haben wir angefangen zu trennen zwischen Arbeit und dem ganzen Rest?
Das geht in seinen Ursprüngen vermutlich schon ziemlich lange zurück, nämlich so ungefähr 12.000 Jahre. Das ist eine Zeit, die für die Menschheitsgeschichte extrem wichtig war, haben Wissenschaftler deshalb auch die Neolithische Revolution genannt.
Was ist da passiert? Also was war das Revolutionäre?
Die Menschen wurden sesshaft. Also nicht überall, denn das war kurz nach der letzten Eiszeit. Da war es in Europa jetzt noch nicht so wirklich angenehm. Aber es gibt ein Gebiet, das man den fruchtbaren Halbmond nennt.
Poetisch. Wo ist das ungefähr?
Das ist da, wo heute unter anderem Syrien, Iran, die Türkei und Israel sind, also im Nahen Osten. Da herrschten damals schon angenehmere Temperaturen. Und deswegen fingen die Menschen an, sich fest niederzulassen. Also vorher waren sie Jäger und Sammler und diese Lebensweise haben sie dann aufgegeben, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Und Archäologen sagen jetzt eben, dieser Prozess, das ist die Erfindung der Arbeit.
Ja, aber warte mal, also Jäger und Sammler mussten doch auch arbeiten für ihren Lebensunterhalt.
Ja klar, aber bei denen sind die Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit relativ fließend gewesen. Und jetzt mit der Sesshaftwerdung und der Landwirtschaft kriegt das eine Struktur.
Der Tag hat eben eine gewisse Zeit mit Tageslicht, in der Tätigkeiten untergebracht werden müssen. Es gibt Aussaatzeiten, es gibt Erntezeiten. Das heißt, mit dieser Tätigkeit strukturiert sich das, was man als Arbeitstätigkeit bezeichnen könnte, viel mehr und wird damit in eine bestimmte Ordnung gepresst, die natürlich dann bis zu einem gewissen Grad auch so etwas wie ein Vorläufer dann für die industrielle Arbeit wird.
Manfred Füllsack, Arbeitssoziologe von der Uni Graz. Also die Menschen organisieren sich viel stärker bei dieser neuen Form von Arbeit. Und übrigens nicht nur in der Landwirtschaft, auch in der, naja, wenn man so will, Baubranche sozusagen. Es gibt da ein ziemlich eindrucksvolles Beispiel, einen Ort namens Göbekli Tepe.
Das klingt türkisch.
Stimmt, das liegt in Südostanatolien. Da hat man bei Ausgrabungen große Anlagen gefunden, die vermutlich zu einem der ersten Tempel gehören. Und da haben die Leute tonnenschwere Stelen aus Stein aufgestellt und ein paar hundert Meter weiter, da hat man den Steinbruch gefunden, wo man auch heute noch die Spuren sehen kann, wo sie die Steine mit Brechstangen oder was Ähnlichem rausgewuchtet haben.
Und wie viele Leute haben da mitgemacht?
Das müssen mindestens 100, 200 Menschen gewesen sein, die über einen längeren Zeitraum koordiniert wirklich daran zusammengearbeitet haben.
Schon eine ziemliche Plackerei, ne?
Ja, und deswegen hat man solche körperlich anstrengenden Sachen auch früher schon von anderen erledigen lassen, also von Sklaven. Mit denen ist sogar der Begriff der Arbeit verbunden, zumindest auf Latein, wo Arbeiten laborare heißt.
Also laborare bezeichnete ursprünglich diejenige Aktivität, die im Allgemeinen Sklaven, die sozusagen zum Arbeiten verurteilt waren, verrichten mussten. Die schwankten unter ihrer Last. Das heißt, das war im Allgemeinen eine Tätigkeit, die nicht freiwillig verrichtet wurde.
Bei den Römern und Griechen in der Antike war Arbeit nämlich nicht so sonderlich gut angesehen. Also zumindest körperliche Arbeit. Die galt bei Philosophen wie Aristoteles zum Beispiel als unwürdige Tätigkeit. Ich zitiere, da ein solches Leben nicht vornehm ist und wahrer Tugend im Wege steht.
Ja klar, wenn man Leute hat, die schwere Arbeit für einen machen, dann hat man natürlich Zeit zu philosophieren. Ne?
Und das ist vermutlich auch der Grund, warum sie damals mit der Dampfmaschine noch nichts anfangen konnten.
Mit der Dampfmaschine?
Ja, die Dampfmaschine ist ja dreimal erfunden worden.
Gundolf Freiermuth, Medienwissenschaftler aus Köln.
Soweit wir wissen, vielleicht ist sie noch öfter erfunden worden, aber wir wissen, dass sie im griechischen Altertum erfunden worden war.
Und die Leute fanden das ganz nett und haben dann Kinderspielzeug draus gemacht.
Ach Quatsch.
Weiter nichts, ja. Zum zweiten Mal ist die Dampfmaschine dann erfunden worden im arabischen Raum.
Auch dort wusste man so recht nicht, was man damit anfangen sollte. Und den Einsatz, den wir kennen, ist, um beim Grillen die Spieße zu drehen automatisch.
Ach, eine Frühform von Döner.
Ja, hört sich so an. Und das dritte Mal ist die Dampfmaschine dann eben von den Engländern im 18. Jahrhundert erfunden worden.
Was dann die Industrialisierung eingeläutet hat, das kennt man.
Ja, bleibt nur eine Frage offen.
Warum wussten aber die Engländer und die anderen Europäer dann natürlich auch, die das ja schon übernommen haben, warum wussten die mit der Dampfmaschine etwas anzufangen und warum die anderen nicht? Da gibt es verschiedene Theorien zu und ich denke, die für mich überzeugend ist die, weil die Arbeit in der griechischen Antike und im arabischen Raum, das waren Sklavenhaltergesellschaften. Die Arbeit war zu billig. Es lohnte sich nicht zu automatisieren. Ein Sklave war immer billiger als die billigste Maschine, weil die billigste Maschine kostete etwas und der Sklave einmal die Anschaffungskosten und dann nicht mehr so viel. Ich glaube, wir können einen direkten Zusammenhang sehen zwischen billiger Arbeit und Automatisierung, der ist sozusagen negativ. Je billiger die Arbeit ist, desto geringer der Anreiz zu automatisieren. Sklavenhaltergesellschaften haben kein Interesse an Automatisierung.
Das ist natürlich ein interessanter Punkt, aber war ja jetzt nicht nur aus Nächstenliebe gegenüber den Arbeitern, dass man die Dampfmaschine eingesetzt hat.
Nee, da ging es auch schon im Wesentlichen um Effizienz. Darin sind wir Menschen nämlich ziemlich gut.
Wir können offensichtlich so effizient arbeiten, dass wir einen Mehrwert schaffen, den wir aktuell nicht verbrauchen können.
Und mit diesem Mehrwert wird es dann so richtig spannend in der Geschichte der Arbeit. Das ist dann die treibende Kraft.
Wir können Arbeitsprodukte schaffen, die bis zu einem gewissen Grad haltbar sind und dann auch haltbar gemacht werden können mit verschiedenen Technologien. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, dann kommt ein zeitlicher Aspekt in die Arbeit hinein. Dann produziere ich nicht mehr nur fürs Hier und Jetzt, sondern produziere ich auch für die Zukunft.
Oder ich produziere für andere Leute, denen ich die Waren dann verkaufen kann. Und es ist ganz interessant, es gibt Beispiele, die zeigen, wo es keinen Markt gibt, wo man seine Sachen dann verkaufen kann. Da arbeiten die Leute auch nicht mehr als nötig. Das war zum Beispiel in Russland so im 19. Jahrhundert.
Natürlich gab es auch in Russland Märkte, aber im Großen und Ganzen gab es nicht so ausgeprägte Marktstrukturen und vor allem auch keine Infrastruktur, mit der diese Märkte erreicht werden konnten. Und damit stand natürlich weniger Anreiz zur Verfügung, um die entsprechende Mehrproduktion zu leisten. Das heißt, die russischen Bauern haben mit einigem Recht gesagt, na, wozu sollen wir mehr arbeiten, als notwendig ist? Wir können diese Dinge ja nicht veräußern.
Und die Lösung, die die dafür gefunden haben, die finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Wenn die Feldarbeit gut gelaufen ist, das heißt, wenn sie effektiv unterwegs waren in diesem Jahr, dann haben sie gesagt, wir erfinden einfach ein paar Feiertage zusätzlich zu denen, die es schon gibt von der Kirche und verbringen unsere Zeit mit Nichtarbeit im klassischen Sinn. Nicht?
Ja, kann man ja mal machen, sich einfach ein paar Feiertage dazu erfinden. Wobei, so ganz einfach ist das nicht. Ne?
Das mit der Nichtarbeit nicht.
Ja, also wann tut man schon mal einfach nichts? Das kommt ja selten vor. Und naja, was wir dann machen, das hat doch zumindest indirekt wieder mit der Arbeit zu tun. Das hat mir Gundolf Freiermuth erklärt.
Der Medienwissenschaftler.
Der Medienwissenschaftler. Der sagt nämlich, dass Arbeit und Unterhaltung in einem Zusammenhang stehen. Also dass die jeweilige Form von Unterhaltung in einem Bezug steht zur Form der Arbeit in der jeweiligen Zeit.
Fangen wir mit dem Theater an. Das Theater ist entstanden in der Blütezeit der mechanischen Epoche, das heißt in Fortschritten in der handwerklichen Arbeit, wenn Sie so wollen. Und wenn wir uns jeweils sozusagen die Helden angucken, die Schauspieler, dann können wir sehen, dass der Hauptdarsteller, sozusagen der Darsteller auf der Bühne, arbeitet eben wie ein Handwerker. Er spielt die ganze Rolle, das heißt von Anfang bis Ende. Er ist auch immer als ganzer Mensch zu sehen auf der Bühne und ist sozusagen ein Kunsthandwerker. Und so haben sich ja auch die Schauspieler des 17., 18. Jahrhunderts empfunden als Kunsthandwerker.
Später im Kino, da ist die Rolle des Schauspielers dann schon eine ganz andere.
Ein Filmschauspieler spielt ja nicht den Film von Anfang bis Ende, wie ein Bühnenschauspieler und wie ein Handwerker einen Stuhl von Anfang bis Ende baut, sondern ein Filmschauspieler spielt ja immer nur bestimmte Teile und auch nicht in ihrer richtigen Reihenfolge, sondern erstmal wird alles in einem Set gedreht, an einem Ort und dann alles an einem anderen Ort. Und am Ende gibt es die Endmontage.
Das heißt, da hat dann also auch die Arbeitsteilung Einzug gehalten, wie in der Fabrik.
Ein Film wird nicht anders gebaut, als ein Auto gebaut wird. Lauter Einzelteile, die in einzelnen Produktionsprozessen hergestellt werden und am Ende gibt es die Endmontage.
Also da auch dann wieder eine Parallele von Arbeit und Unterhaltung. Und Gundolf Freiermuth sagt, deshalb war der Film dann im 20. Jahrhundert auch so erfolgreich.
In dem Augenblick, wo der Film aufkam, hat er ja sofort im Theater den Rang abgelaufen.
Warum?
Weil die industriellen Massen sich besser unterhalten gefühlt haben.
Und warum haben sie sich besser unterhalten gefühlt?
Weil das, was ein Film vom Zuschauer abverlangt, in einem höheren Maße dem entspricht, was industrielle Arbeit und der industrielle Alltag in der Großstadt von einem Menschen abverlangt. Walter Benjamin war der Erste, der das beobachtet hat, der eben gesagt hat,
Der Film ist die der gesteigerten Lebensgefahr der heutigen gemäße Kunstform.
Der Siegeszug des Films beruht darauf, weil er sozusagen das Komplement der Fabrikarbeit ist. Und Benjamin hat auch gesagt,
die Fähigkeiten, die wir in der Fabrikarbeit gewinnen, die können wir abends im Kino einsetzen.
Und umgekehrt
werden wir dadurch abends im Kino trainiert.
Für den nächsten Arbeitstag. Bestimmte Form des sich dem Maschinenrhythmus anpassen.
Maschinenrhythmus anpassen.
Also das Kino ist dann eine Verlängerung des Fließbands.
Ja, sozusagen. Und das ist natürlich heute schon wieder von einer ganz anderen Freizeitbeschäftigung abgelöst worden. Da haben wir ja eben schon die ganze Zeit drüber gesprochen. Stichwort Games.
Got any bright ideas?
Also Spiele. Ich denke, wir können sehen, dass der Siegeszug der digitalen Spiele eben sehr eng zusammenhängt mit der Veränderung von Arbeit. Digitale Arbeit, Wissensarbeit findet anders statt als industrielle. Wir sitzen den ganzen Tag vorm Bildschirm und manipulieren Softwareprogramme. Das ist das, was wir tun, egal ob wir Buchhaltung am Computer machen oder ob wir einen Film am Computer schneiden. Wir manipulieren Menüs, Symbole. Und deutlich kann man die Parallele sehen sozusagen, wenn der Arbeitstag rum ist, dann sind Computerspiele in einem hohen Maße die Verlängerung dieses Arbeitstages am Bildschirm mit ähnlichen Fähigkeiten des Reizreaktionsschemas. Und das heißt, die Computerspiele verlängern diesen Wissensarbeitstag und sie bereiten, genau wie Walter Benjamin das vom Kino gesagt hat, bereiten sozusagen auf den nächsten Arbeitstag schon vor. Sie trainieren auch, was in der Wissensarbeit notwendig ist.
Can you handle this?
Tatsächlich ist das heutige Bild, das wir von Arbeit haben, sehr stark von einer gewissen Romantik geprägt, so einer landwirtschaftlichen Romantik. Richtig hart arbeiten nennen wir nicht umsonst heute noch Ackern. Ackerbau und Viehzucht, der braun gebrannte Bauer mit den hochgekrempelten Ärmeln, über Jahrzehnte erworbene Lachfältchen im Gesicht und so die Kornähre im Mundwinkel. Mit dem Image werden ja auch heute noch erfolgreich Produkte beworben, so nach dem Motto Produkte, die in ehrlicher Arbeit entstanden sind. Aber eigentlich sagt man nicht mal mehr Bauer.
Ich glaube, das heißt heute Agrarökonom.
Frank Rieger und Konstanze Kurz haben ein Buch darüber geschrieben, wie wir heute ackern.
Arbeitsfrei heißt das. Da geht es um Maschinen.
Der Untertitel ist eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen.
Und dabei hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so an den Agrarsektor gedacht.
Ja, es hat nicht unbedingt den Science-Fiction-Charme, aber der gute alte Bauernhof, der hat sich durch Maschinen ganz schön verändert.
Natürlich sind viele Klischees, die man kennt, über diese ganze Agrarindustrie, aber auch den Bauern an sich war, aber vieles eben auch nicht.
Mal abgesehen vom Image geht es da vor allen Dingen um veränderte Arbeitsverhältnisse.
Heißt was?
Also im wahrsten Sinne des Wortes, Arbeitsverhältnis, verhältnismäßig wenig Bauer für verhältnismäßig viel Land.
Was wir gesehen haben, ist, dass auf den Bauernhöfen sehr viel weniger Menschen arbeiten, als wir erwartet haben. Also wir waren auf einem Bauernhof, der hatte so ungefähr 100 Hektar. Und also interessant dazu, so ein Hektar ist 4 Morgen. Und ein Morgen war früher das, was man an einem Tagwerk bestellt bekam als Bauer, so mit Pferd und Pflug. Und das heißt, es sind so 400 Tagwerke, also alte Tagwerke Land. Und da arbeiten 1,5 Leute.
Ja, die Ratio ist natürlich mit dem klassischen Pflug nicht zu erreichen. Nehmen wir mal als Beispiel ruhig das Korn.
Naja, schon klar, dazu nimmt man heute einen Mähdrescher.
Ja, diese Ungetüme, vor denen man als Kind immer noch so eine Angst gehabt hat.
Du bist nicht wirklich auf dem Land groß geworden, oder?
Nee, als Landkind hat man wahrscheinlich absichtlich sich in die Maschine geworfen oder was war da die Mutprobe, was habt ihr gemacht?
Wir haben einfach mit der Angst gelebt, wenn der Mähdrescher durchs Feld gefahren ist und wir da durchgelaufen sind.
Ja, natürlich. Also ich fand diese Mähdrescher beim Besuch der Verwandtschaft immer ziemlich gewaltig und eigentlich ist es ja so, dass in der Kindheitserinnerung alles größer ist als in Wirklichkeit, aber Mähdrescher sind ganz im Gegenteil noch monströser und gleichzeitig präziser geworden. Ja.
Die Größe dieser Mähdrescher, wenn die zum Beispiel ausgeklappt arbeiten, die können so in der Größenordnung 25, 28 Meter breit abernten und machen das auf wenige Zentimeter genau.
Die arbeiten tatsächlich auf wenige Zentimeter genau?
Ja, ich hätte das auch nicht gedacht, aber wir reden hier von einer Maschine, die so groß ist wie ein Ferienhaus.
Wow.
Und die tatsächlich über 99% eines Feldes abernten kann.
Schon beeindruckend.
Der Fahrer, der da drin sitzt, ist eigentlich fast nur noch drauf reduziert, auf so einen Infrarotbildschirm zu gucken, ob da vielleicht ein Rehkitz im Feld liegt, das ihm in die Maschine geraten könnte. Aber trotzdem spielt der Mensch bei dem Beruf noch eine wichtige Rolle.
Naja, da ist schon noch eine Menge Erfahrung dabei und eine Menge Wissen darüber, wie Dinge funktionieren. Aber was uns schon fasziniert hat, war zu sehen, wie viel Wissenschaft und ja, wie viele Faktoren da berücksichtigt werden, also insbesondere zum Beispiel beim Wetter und die Bodenzahl, also wie produktiv der Boden ist, was die für Mineralien brauchen, bis hin zu Systemen, die GPS-gesteuert auf der Basis der vorangegangenen Erntedaten zum Beispiel Düngen oder Pflanzenschutzmittel ausbringen. Also das ist schon ein sehr komplexes System und es ist auch nicht so, dass man da Leute trifft, die jetzt der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln mäßig unterwegs sind, sondern es sind halt schon Leute, die das sehr intensiv betreiben.
Und es geht jetzt auch nur noch weniger darum, bei diesen 99% noch das 1% rauszukitzeln, sondern es geht vielmehr um die Erntegeschwindigkeit mittlerweile. Wie schnell kriege ich das Korn runter, wenn es runter muss? Also dieser optimale Erntezeitpunkt, der ist mit das Wichtigste, weil feuchtes, überreifes oder unterreifes Korn, dafür gibt's an der Mühle halt sofort weniger Geld.
Ach, die Mühle. Da wird's jetzt doch wieder ein bisschen romantisch. Ja. Ne? Aber wenn man ehrlich ist, das war auch zu unserer Jugendzeit eigentlich nur noch etwas, was wir von der Kinderbuchzeichnung kannten.
Ja, das ist längst weg gewesen damals. Schon früher gab's in Deutschland zehntausende Mühlen mit so langsam und stetig arbeitenden Mahlsteinen. Nee, das hat sich dann doch latent geändert.
Nicht nur latent geändert, wir haben natürlich hier ein ganz anderes Berufsbild eigentlich, denn man findet natürlich auf jeder Mehlpackung irgendwie eine Windmühle. Aber letztlich ist von dem ursprünglichen Müllerberuf nicht mehr viel übrig, denn auch diese Mühlen sind ganz weitgehend automatisiert. Man trifft da kaum noch Menschen.
Wie viele Menschen arbeiten denn da?
Die Rede für so eine große Mühle war von einem Ingenieur und 2 Technikern. Die reichen für den gesamten Komplex. Und ich habe dann ganz naiv gefragt, naja, wie viele von diesen Mehlpackungen machen die denn so am Tag? Da haben die beiden nur gelacht.
Von diesen Packungen, also eine moderne Mühle beschäftigt sich meistens nicht mehr so sehr mit Packungen. Die Basiseinheit für eine große Mühle, wenn man also jetzt eine Mühle kaufen will, ist so 1000 Tonnen Weizen am Tag.
Ja, und beim Mehlmachen gibt es dann so 10% Verlust, aber 900 Tonnen Mehl, das wären umgerechnet 900.000 Mehlpackungen am Tag. Ich meine, so viel backt keiner. Früher, als Menschen zu Hause selbst mehr gebacken haben, da waren diese Gebinde übrigens auch noch größer. Da waren das 2,5 Kilogramm. Natürlich geht heute das meiste Mehl in so Tanklastwagen an irgendwelche Großbäckereien.
Klingt nach Massenware.
Ist es auch. Muss jetzt aber nicht unbedingt auf die Qualität gehen. Die Qualität des Mehls bestimmt nämlich zu großen Teilen das Endprodukt, also Brot und Backwaren, und die müssen halt top sein.
Also wenn wir einen Keks kaufen oder ein Brötchen kaufen, dann erwarten wir eben, dass die möglichst alle gleich aussehen, sehr ähnlich schmecken, auch die sozusagen Eigenschaften beim Kauen sollen ähnlich sein. Also der Erwartungsdruck der Verbraucher, der geht natürlich über in diese Mühle.
Und dafür gibt es dann an solche Mühlen angeschlossene Laboratorien, die das für den Kunden sicherstellen. Und als Frank Rieger und Constanze Kurz sich die Technik dieser Mühlen angeschaut haben, da haben sie schon gestaunt, obwohl die da 1000 Tonnen Korn pro Tag durchjagen, können die behaupten, wir haben uns jedes einzelne Korn angeschaut.
Ja, das war auch so einer der Punkte während der Recherche für das Buch, wo wir auch schwer ins Staunen geraten sind. Und zwar gibt es da die sogenannten Sortex-Maschinen. Was die tun ist, da wird der Strom des Getreides, also 1000 Tonnen Weizen am Tag, so aufgefächert, dass er in wie so einem Wasserfall runterfällt, mit der ein Korn tief ist. Also immer so ein Korn neben dem anderen. Und dann wird mit Hochgeschwindigkeitskameras jedes einzelne Korn von vier Seiten angeguckt, ob es den Anforderungen entspricht, also ob es die richtige Sorte ist, ob es die richtige Größe hat, ob es zum Beispiel Mutterkorn ist, also ein pilzbefallenes Korn, was größer und schwärzer ist, ob es angebrochen ist. Und Körner, die nicht perfekt sind, also die nicht den voreingestellten Kriterien entsprechen, werden direkt hinter den Kameras mit so kleinen Luftdruckdüsen aus diesem Kornstrom rausgeblasen und aussortiert.
Magie, aber findest du das nicht auch ein bisschen seelenlos?
Das ist die Frage. Müssen wir ackern wie früher, damit es als richtige Arbeit empfunden wird? Klar, entsteht da auch das Mehl für die traurigen Aufbackshops, die mit einem Bäcker überhaupt nichts mehr zu tun haben, aber natürlich können auch so erst die Mengen entstehen, die wir überhaupt konsumieren.
Ja, aber viele Jobs gibt es da dann nicht mehr, ne?
Industrialisierung und Automatisierung mit immer weniger Menschen, das beunruhigt. Andererseits, ich meine, möchten wir noch auf dem Feld stehen und Spreu vom Weizen trennen? Ja. Möchten wir Krankheiten in Kauf nehmen, weil pilzbefallenes Korn nicht erkannt worden ist? Es gibt halt Vor- und Nachteile dieser Entwicklung. Interessant ist, am Ende sind wir dann doch alle Romantiker, selbst die beiden Autoren, die sich ja für die Technik hier so begeistern konnten.
Am sympathischsten fanden wir tatsächlich so eine Biobäckerei hier in Berlin, die ja noch sehr handwerklich arbeiten, wenn auch im großen Maßstab, die halt ihre eigenen Kulturen, also ihre eigenen Hefe und ihre eigenen Sauerteigkulturen züchten und daraus dann eben versuchen, auch Brot zu machen, was einen gewissen Charakter hat. Und das fanden wir doch schon sehr sympathisch und also jedenfalls sympathischer als die, sagen wir mal, Fabrikbäckereien, die halt wirklich nur auf extrem konsistenten Output optimiert sind.
Nun ist es aber so, dass auch in diesem viel größer gewordenen Biosegment auch Anforderungen der Kunden da sind. Also man kann natürlich gewisse Grenzen bei schwankender Qualität nicht überschreiten, dann sind die Kunden natürlich auch mäglich.
Ja, das hängt immer vom Kunden ab irgendwie. Der Kunde liebt die Romantik, aber will gleichzeitig auch das Produkt einer Maschine. Eine Maschine, die er bewundert und die er irgendwie aber auch verachtet. Das klingt nach einem Dilemma, sowohl was Produkte als auch Arbeitsplätze anbelangt.
Ja, das Buch von Kurz und Rieger, das sieht aber eigentlich ganz freundlich aus vom Cover her, ne? Jetzt nicht so der Tag des jüngsten Gerichts.
Ja, es ist ja jetzt auch nicht zwangsläufig so, dass der Weg uns dahin führt. Es wäre nur wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir uns auf einem Weg befinden, was die Zukunft der Arbeit anbelangt.
Das hängt davon ab, was wir daraus machen. Wir haben nicht umsonst dieses Buch halt freundlich gestaltet, weil die Zukunft, die wir aus der neuen Arbeitswelt gestalten können, durchaus freundlich und schön sein kann, aber nicht muss. Und also wir halten es damit Stanislaw Lem, der mal gesagt hat, dass jede Tätigkeit, die von einer Maschine getan werden kann, sollte nicht mehr von einem Menschen getan werden, weil der Mensch dann Zeit für bessere und schönere Dinge hat. Und das ist so ein bisschen auch so das Motto, was wir da haben. Aber wir verschweigen natürlich auch nicht, dass die negativen Seiten, die da entstehen können, durchaus überwiegen können, wenn wir da nicht drauf achten.
Aber dieser Wandel, der hat ja zu großen Teilen hier schon stattgefunden. Auf welche Bereiche muss man da dann jetzt gucken?
Es ist nicht so, als wären die sonderlich versteckt. Wenn wir von Maschinen reden, die alleine arbeiten, dann fallen den meisten zum Beispiel hier sofort Drohnen ein. Ja? Da geht es darum, den Soldaten zu ersetzen. Oder nehmen wir mal die zivile Variante, die uns alle viel umfangreicher betreffen wird, das autonome Auto.
In Deutschland kenne ich, glaube ich, mittlerweile 10 Projekte, die sowas machen insgesamt, also sowohl in der Industrie als auch in den Universitäten.
Und diese Testfahrzeuge sind auch schon in Deutschland unterwegs.
Ja, und das ist halt ein sehr faszinierendes Erlebnis, weil man doch erstmal ein bisschen verunsichert ist, so, wenn der dann die Hände vom Lenkrad nimmt und das Ding fährt von selber. Auf der anderen Seite ging es zumindest mir so, in dem Fahrzeug, wo ich mitgefahren bin, dass man sich relativ schnell daran gewöhnt, also dass das Ding von selber fährt, bis auf dann so kurze Momente von Verunsicherung, wo das Auto einen verunsicherten Eindruck machte und nicht mehr so richtig wusste, wie es hin soll und dann mit dem Lenkrad schlackerte, weil seine Sensoren von irgendeinem Garagenbewegungsmelder gestört waren oder von Gras am Fahrzeugrand irritiert waren. Und das fanden wir, also ich zumindest, sehr interessant, wie schnell man sich an so Technik gewöhnt.
Ja, aber dem Deutschen die Freude am Fahren wegnehmen, das ist gefährlich.
Ja, das könnte leicht einen Eklat geben.
Dann kommt die Diskussion, kann man diese unsicheren Maschinen mit ihren schlackernden Lenkrädern auf unsere Straßen loslassen? Aber solche autonomen Autos fahren natürlich anders als Menschen.
Also nicht die typischen menschlichen Eigenschaften irgendwie imitieren, nämlich dass man ja auch eine gewisse Aggressivität im Verkehr beobachten kann, eine eigentlich permanente Überschreitung von ganz vielen Regeln in der Straßenverkehrsordnung. Die Systeme sind aber anders geplant. Die sind eben schon aufgrund der Tatsache, dass die Autobauer enormen Respekt vor der Tatsache haben, dass es irgendwann zu einem ersten Unfall kommt und sehr defensiv planen. Sicherlich den menschlichen Fahrern messbar überlegen. Es wird sicherlich auch nicht lange dauern, wo die Debatte um autonome Fahrzeuge anders laufen wird als heute. Denn wenn ein Großteil der Autos teilautonom und autonom ist, dann werden die verbliebenen menschlichen Fahrer zum Problem. Weil sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel stärker und sehr viel häufiger Unfälle verursachen.
Und das wird eine spannende Diskussion, ne? Wollen wir lieber mehr Unfälle dafür von Menschen verursacht?
Ja, daran sind wir gewöhnt immerhin. Ne?
Das darf man auch nicht unterschätzen. Das haben wir ethisch gesehen akzeptiert. Oder eben weniger Unfälle und dafür durch Maschinen verursacht. Ein Kind überfahren von kaltem, dummem Stahl, kommen wir damit klar.
Ja, und wer trägt dann die Verantwortung?
Sowas wird eine Rolle spielen und wir haben natürlich einen unglaublichen Machtverlust, was den Straßenverkehr anbelangt.
Auf der einen Seite ist es sicherlich ein Gefühl von, wir geben eigene Herrschaft ab. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es uns von vielen Dingen befreit. Also automatisch gefahrene Autobahnstrecke, die man anders nutzen kann, wo man sich im Stau eben nicht mehr dauernd ärgert, weil das Auto selber den Stau bewältigt mit dem Stop and Go, sind halt schon deutliche Erleichterungen. Und das ist auch einer der Gründe zum Beispiel, warum Google die Google Cars macht. Wenn die Leute im Auto sitzen und Auto fahren, dann können sie nicht im Internet klicken. Und das, womit Google Geld verdient, ist ja Werbung im Internet. Und wenn man den Leuten den morgendlichen Weg zur Arbeit, wo sie eine Stunde im Stau stehen, zu Internetzeit macht, dann hat Google halt eine Stunde mehr Aufmerksamkeit dieser Menschen, die man zur Werbung machen kann.
Aha, also mehr Freizeit, in der wir dann schön für Google klicken dürfen. Also eigentlich für Google arbeiten dürfen. Ne?
Ja, das wusste ich, dass dir das gefällt. Es gehen natürlich auch Arbeitsplätze verloren. Also Fernfahrer, Lieferanten, Taxifahrer. Wo wollen wir noch Menschen haben? Ja, wo brauchen wir noch Menschen? Wo arbeiten noch Menschen? Das ist die Frage, die wir uns dann beantworten müssen. Und es ist nicht so, als ginge es da immer nur um die einfachen Jobs. Also Bauer, Müller, Fahrer. In der Bank liest mir der Berater ja auch oft nur noch vor, was ihm die Maschine diktiert, wenn ich nicht ohnehin schon am Automaten Geld ziehe und überweise.
Ja gut, das ist natürlich auch ein Servicejob eigentlich. Ne?
Ja, aber selbst journalistische Produkte, also das, was wir hier gerade machen, werden mittlerweile von Maschinen erstellt und da sind wir bei der Automatisierung des Geistes.
In dem Augenblick, wo ein Text aus, sagen wir, formalisierten Daten, zum Beispiel einer Sportberichterstattung, erstellbar ist, kann er von einem Computer mittlerweile erstellt werden. Also sagen wir, Zweitliga-Fußballspiele oder ähnliche Dinge.
Ja, oder Börsenberichte oder sowas. Aber wenn es kreativer werden muss, dann kriegen Computer auch schon ihre Schwierigkeiten und auf den vollwertigen Menschenersatz müssen wir eh noch warten.
Noch eine ganze Ecke weg. Was wir hingegen bald bekommen und jetzt schon bekommen, sind, sagen wir mal, sowas wie intelligente digitale Haustiere, also die auf dem Niveau eines Hundes oder eines Pferdes Intelligenz aufweisen. Also wenn man zum Beispiel sich anguckt, wie viel Intelligenz steckt in so einem autonom fahrenden Auto, das bewegt sich so auf der Größenordnung einer Ratte etwa. Und das heißt, also die Entwicklung geht erstmal dahin, nicht den Menschen nachzubauen, sondern spezifische, schmale Intelligenzleistungen nachzubauen und produktfähig zu machen. Das heißt, also mal so den universellen menschlichen Begleiter, Schrägstrich Konkurrenten, da sind wir noch ein bisschen von entfernt.
Der Menschenersatz kommt also erstmal noch nicht. Das sagt er jetzt so. Also ich meine, wenn man hört, wozu Computer inzwischen schon in der Lage sind, dieser Supercomputer von IBM zum Beispiel.
Dieser Watson, meinst du den?
Ja, genau.
Ich meine, der hat Leute in einer Fernsehquizshow geschlagen.
Naja, das war vermutlich noch die leichtere Aufgabe. Patientendiagnosen, die hat man den nämlich auch schon machen lassen.
Und das war eben ein Experiment. Man hat also klar erkannte Krankheitsbilder genommen. Man hat zum einen eben den Computer das diagnostizieren lassen anhand der Daten, die er hatte, und hat dann entsprechenden Fachleuten das vorgelegt. Und der Computer war treffsicherer. Das heißt, er hätte, wenn es ein Ernstfall gewesen wäre, mehr Leben gerettet als die hochspezialisierten Ärzte.
Und das ist dann natürlich eine Kränkung für den Menschen, ne? Die Krone der Schöpfung, dass die Maschine dann auf einmal besser ist als er.
Ja, vielleicht müssen wir uns da einfach dran gewöhnen, dass das in Zukunft noch öfter der Fall sein wird.
Ja, wobei wir uns vermutlich auch immer wieder darüber täuschen, wann jetzt der Punkt gekommen ist, wo uns der Roboter eben nicht mehr ersetzen wird, ne? Kennst du die 7 Stages of Robot Replacement?
No, I don't.
Die 7 Stadien des durch Roboter ersetzt werden.
Ja, das klingt nach einem Schlagwort.
Das stammt von dem Technikjournalisten Kevin Kelly und der sagt ganz eindeutig, egal was für eine Art von Job du hast, du musst dich eben darauf einstellen, in den nächsten Jahren immer wieder 7 Stufen zu durchlaufen.
Erstens.
Ich bin froh, dass ich einen Job habe, den kein Roboter für mich übernehmen kann.
Zweitens.
Okay, er kann viel davon übernehmen, aber doch nicht alles.
Drittens.
Okay, er kann also wirklich alles, was ich kann. Aber immerhin braucht er mich noch, wenn er kaputt geht. Und das ist ziemlich oft.
Viertens.
Okay, die Routine-Sachen, die kann er wirklich fehlerfrei, aber bei neuen Aufgaben, da muss ich ihn noch trainieren.
Fünftens.
Okay, soll er meinen alten, langweiligen Job halt übernehmen? Der war ja eh kein Job, den Menschen machen sollten.
Sechstens.
Hey, super, die Roboter machen meinen alten Job. Und mein neuer Job macht so viel mehr Spaß und besser bezahlt ist er auch.
Siebtens.
Ich bin wirklich froh, dass ich einen Job habe, den kein Roboter für mich erledigen kann.
Ja, lustig. Mit dem Kern Wahrheit natürlich drin. Und irgendwann haben wir dann alle keine Arbeit mehr. Das könnte natürlich auch ein erstrebenswerter Zustand sein.
Ja, ist aber die Frage, ob wir dann damit wirklich glücklich werden. Spricht nämlich einiges dafür, dass wir die Arbeit brauchen. Nicht nur, um unser Einkommen zu sichern. Es gibt eine Untersuchung, die das zeigt und die heißt Die Arbeitslosen von Marienthal. Eine soziologische Studie aus den 30er Jahren. Thomas Waschek hat mir von der erzählt.
Also es ging um ein österreichisches Dorf in den späten 20er, Anfang 30er Jahre, also im Gefolge der Weltwirtschaftskrise. Das ganze Dorf hatte gelebt von einer einzigen Fabrik. Dieser Fabrikstandort wurde geschlossen. Die Menschen wurden arbeitslos.
Und die Soziologen, die haben die über die ganzen Jahre begleitet, haben teilweise bei denen gelebt und immer wieder Interviews mit ihnen geführt über ihre Situation.
Und diese Studie ist bis zum heutigen Tage niederschmetternd. Das Seltsame war und das Schockierende, dass die Menschen nicht, wie es sich die damalige Sozialdemokratische Partei, die übrigens diese Studie damals veranlasst hatte, gewünscht hätte. Die Menschen sind nicht politisch geworden, sie sind nicht in die Bibliotheken gegangen, um sich weiterzubilden. Stattdessen standen die Männer den halben Tag an irgendeiner Brücke herum, rauchend, ja, schweigend, wussten nicht, was sie tun sollten.
Also war der Verlust der Arbeit irgendwie auch ein Verlust der Perspektive.
Ja, und nicht nur finanziell. Die hatten nämlich für die damaligen Verhältnisse eine ganz gute Arbeitslosenunterstützung. Trotzdem haben die Leute gesagt, es ging ihnen besser, als sie noch jeden Tag in die Fabrik gegangen sind. Deswegen sagt Thomas Waschek, kann man die Arbeit auch nicht einfach nur als Belastung sehen.
Nein, ich denke, dass Arbeit wesentlich komplexer und vielfältiger ist. Und dass Arbeit tatsächlich eine ganze Reihe von inneren Werten schafft, also Werte, die unmittelbar mit der Arbeit verbunden sind, also nicht etwa äußere Werte wie Geld oder Prestige. Und dazu gehören ganz wesentlich die Anerkennung, die ich durch meine Arbeit von anderen bekomme und gleichzeitig natürlich die Selbstachtung, die mir die Arbeit vermittelt, also das Erleben, dass ich Dinge kann, dass ich in der Lage bin, Probleme zu lösen, dass ich mit anderen zusammenarbeite und so weiter und so weiter.
Und deswegen sagt er, wir brauchen die Arbeit.
Aber welche Arbeit? Also muss es die harte Arbeit auf dem Acker sein? Müssen wir ackern?
Wir müssen auf jeden Fall irgendwas tun, was die Roboter uns in Zukunft nicht abgenommen haben. Kevin Kelly sagt, dass 70% aller heutigen Jobs bis Ende des Jahrhunderts von Robotern übernommen werden.
Ja, es klingt so ein bisschen wie diese These von Keynes am Anfang der Sendung, dass wir im Jahr 2030 alle nur noch eine 15-Stunden-Woche haben werden.
Ja, ist das jetzt nur ein Traum, dass wir so viel Freizeit haben werden, weil wir alle noch Fulltime-Jobs haben?
Also wenn du deinen Job liebst, so wie unsere Pro-Gamer am Anfang der Sendung, dann wirst du was vermissen.
Ja, die wohnen ja sogar zusammen, um ihren Traum zu leben. Arbeit mit nach Hause nehmen 2.0.
Ich hatte einem Freund davon erzählt und der meinte so, das sind ja mal schön die Leibeigenen von so einem Spielekonzern, die sich in so einer WG aufhalten müssen, um damit dann Werbung für das Game zu machen. Wozu sei das überhaupt gut, dass Leute anderen Leuten was vorspielen?
Hartes Argument, aber natürlich auch ein bisschen kurz gedacht. Der hat halt einfach keinen Zugang zu Games.
Naja, er ist selbst Fußballfan und hat dann schon erkannt, dass die Konstruktion auch nicht so weit davon entfernt ist.
Ja, aber was machen wir alle, wenn die Roboter unsere Arbeit machen?
Also ich habe erst geschluckt, als ich gehört habe, dass Google diese autonomen Autos entwickelt, die uns zur Arbeit fahren, damit wir frei haben und surfen können und schön auf Googles Werbung klicken. Aber weißt du, was in dem Satz immer noch vorkommt?
Ja.
Dass wir zur Arbeit fahren.
Das war das Breitband-Spezial zum Thema Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Max von Malotki
und Christian Möller.
Always trouble. Yeah.